Jetzt Ökomagazin Rainbow hören und öffentlich fahren. Natürlich mit dem Handyticket der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.
Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92.4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Tavea und wir werden uns in der heutigen Sendung zwei zugegebenermaßen recht unterschiedlichen Dingen widmen. Im ersten Teil der Sendung werden wir mehr über die Arbeit unserer Weltwärtsfreiwilligen in Costa Rica erfahren. Und im zweiten Teil werden wir über das Thema Coffee to go und damit verbundene Probleme sprechen. Pro Regenwald organisiert seit 2010 über Weltwärts einen Freiwilligendienst, mit dem jährlich etwa 15 Freiwillige für ungefähr 12 Monate nach Costa Rica und Nicaragua reisen und sich dort bei unseren Partnerorganisationen in den Bereichen Umweltschutz, nachhaltige Landwirtschaft und Menschenrechte in verschiedenen Projekten einsetzen. In unserer letzten Sendung haben die Rückkehrerinnen des Jahrgangs 2014 darüber gesprochen, welchen Einfluss der Weltwärtseinsatz auf die persönliche Entwicklung und auch den weiteren Werdegang der Freiwilligen hatte. Heute wollen wir erfahren, wie die Arbeit als Freiwilliger sich bei unseren Partnerorganisationen eigentlich konkret gestaltet, welche Aufgaben es gibt, welchen Herausforderungen die Freiwilligen gegenüberstehen und was sie schließlich von dem Dienst wieder mit nach Deutschland nehmen. Dazu werden wir euch in der nächsten Stunde einige unserer Rückkehrerinnen in kleinen Porträts vorstellen. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, gibt's zunächst ein wenig Musik von den Lumineers mit Flowers in Your Hair. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92.4 mit Pro Regenwald. Seit mittlerweile 5 Jahren organisiert Pro Regenwald über das Weltwärtsprogramm einen Freiwilligendienst, mit dem junge Erwachsene für ein Jahr nach Mittelamerika reisen und dort in Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen mitarbeiten. Wer sind diese Freiwilligen und was genau machen sie vor Ort? Wir möchten mehr darüber erfahren und haben einige unserer Rückkehrerinnen heute zu uns eingeladen. So begrüße ich heute ganz herzlich Lena, David, Marit, Katja, Dominika, Philipp und Bruno bei uns im Studio und freue mich, heute mit euch über euren Einsatz in Costa Rica reden zu können. David, in welchem Projekt hast du deinen Weltwärtsdienst geleistet?
Ich war zusammen mit einem anderen Freiwilligen, Lennart, in einem Aufforstungsprojekt von Apophilia in den Bergen der zentralen Pazifikküste. Und das Gebiet liegt in der Nähe des kleinen Dorfes El Sur und das Ziel ist es, einen biologischen Korridor zu erschaffen zwischen zwei Nationalparks.
Lennart, kannst du uns noch ein wenig mehr über den biologischen Korridor erzählen?
Das Projekt nutzt Spendengelder, um damit Land zu kaufen. Größtenteils ist das Weideland, wo der Wald bereits abgeholzt wurde. Und dieses Land soll wieder aufgeforstet werden und dadurch eben dieser biologische Korridor erschaffen werden. Und gleichzeitig wird in dem Projekt ein ökologisches Agroforstsystem betrieben mit mit der Hauptpflanze Kakao, aber auch noch ergänzenden Pflanzen, die alle vermarktet werden sollen.
Und welche Aufgaben hattet ihr denn während eurer Zeit dort?
Also meine Hauptaufgabe war es, unser Agroforstsystem mit Kakao zu bewirtschaften und zu pflegen. Dazu gehört es zum Beispiel, Jungbäume mit der Machete von Unkraut zu befreien und ältere Bäume zu beschneiden. Des Weiteren habe ich viele Reparaturen durchgeführt und mich um die Instandhaltung unserer Station gekümmert.
Eine unserer wichtigsten Aufgaben war natürlich das Bäumepflanzen, also das richtige Aufforsten. Und dazu gehörte nicht nur das Pflanzen, sondern auch das Pflegen, also das heißt Freihalten von Unkraut und Düngen der Bäume. Und außerdem haben wir eine Baumschule betrieben, in dem die ganzen Bäume auf die Größe herangezüchtet wurden, in der sie dann auch gepflanzt wurden.
Wie genau kann man sich denn eure Wohnsituation vorstellen, so mitten im Regenwald?
Ich habe zusammen mit David in der Regenwaldstation gewohnt.
Wir haben direkt am Rande des Kara-Nationalparks gewohnt, in einer offenen Station, also ohne Fenster und Wände und sowas. Alle Tiere konnten wir rein und raus, wie sie wollten. Und bis zum nächsten Supermarkt hat das dann auch schon mal satte 2 Stunden gedauert.
Habt ihr da wirklich nur zu zweit in der Station gewohnt?
Wir waren die meiste Zeit also zu zweit, kamen aber des Öfteren auch andere Freiwillige zu uns, da die Station relativ hohe Kapazitäten hat. Und mit den Freiwilligen haben wir dann zeitweise zusammengearbeitet, meistens so 1 bis 2 Wochen, bis die dann wieder gegangen sind. Und das waren zum Teil deutsche Freiwillige, zum Teil aber auch Freiwillige aus Costa Rica.
Was waren denn für euch die größten Herausforderungen innerhalb eures Dienstes?
Also die größte Herausforderung für mich war so der Sprung ins kalte Wasser, also dieser starke Kontrast zwischen dem Leben nach dem Abi, also viel freier und mit Freunden treffen, und dem Leben im Korridor, also ziemlich abgeschieden und auf die Arbeit konzentriert und sowas. Ja, und das hat mir echt zu schaffen gemacht und das war meine größte Herausforderung.
Also eine der größten Herausforderungen für mich war, in einer Organisation zu arbeiten, wo nicht immer das Geld vorhanden ist, die Projekte voranzutreiben, an denen man gerade dran ist. Und mit der Zeit musste man akzeptieren, dass es manchmal einfach sehr langsam vorangeht und dass man dann auch damit zufrieden sein muss, kleine Ziele zu erreichen und nur Schritt für Schritt voranzukommen.
Welche Dinge vor Ort haben euch überrascht?
Überrascht hat mich, dass mich eigentlich nichts überrascht hat. Und vielleicht deshalb, weil ich eigentlich mit keinen Vorstellungen oder irgendwelchen Ansprüchen hingegangen bin. Beeindruckt hat mich die unendliche Ruhe, die man da findet, die ich bisher noch nirgendwo anders gefunden habe.
Eine Sache, von der ich wirklich beeindruckt war während meiner Arbeit im Regenwald und mit den ganzen Pflanzen, war das unglaubliche Wachstumspotenzial der ganzen Pflanzen. Es ist überall, sind die kleinen Pflänzchen hervorgesprossen und sind richtig, richtig schnell gewachsen, wie man es aus Europa einfach nicht kennt. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
Was bleibt nach eurem Einsatz von euch? Und was nehmt ihr mit?
Was ich hoffe, was bleibt, ist meine Arbeit im Agroforstsystem und damit ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Finanzierung des Aufforstungsprojektes von Agrofilia. Und was ich mitnehme, ist eindeutig die Philosophie meines Chefs Miguel und seine entspannte und trotzdem irgendwie intensive Lebensweise.
Ja, also was von meiner Arbeit dort hoffentlich längere Zeit überdauert, sind vor allem eine Menge gepflanzter Bäume, sowohl für dieses Aufforstungsprojekt als auch für das Agroforstsystem. Und ich hatte das Glück, die nachfolgenden Freiwilligen noch eine Weile mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass in deren Köpfen und Herzen das Wissen, was ich ihnen vermittelt habe, so einen guten Einstieg bildet für ihr Freiwilligenjahr.
Marit, in welchem Projekt hast du deinen Einsatz verbracht?
Mein Projekt war die Feria Verde in San José. Ein ökologischer Markt, der sich vor einigen Jahren von so einer Handvoll Leute gegründet hat und die einfach den Leuten vor Ort einen Markt bieten wollten, um organisch oder ökologisch angepflanzte Produkte kaufen zu können und eben auch den Finkas oder den Farmern in Costa Rica eine Möglichkeit zu geben, ihre Produkte ans Volk zu bringen, sozusagen.
Und was hast du in dem Projekt gemacht?
Ich war ja im Organisationsteam der Feria tätig und habe dort unterschiedlichste Aufgaben gemacht. Also beispielsweise habe ich Charakteristiken erstellt über die einzelnen Produzenten der Feria, um so den Internetauftritt der Feria Verde zu verbessern und einen Überblick zu verschaffen. Außerdem habe ich Infografiken erstellt über die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten in Costa Rica. Ansonsten habe ich eben auch wöchentlich auf dem Markt mitgeholfen, also beispielsweise Fotos gemacht und den Infostand betreut. Und ansonsten hatte ich auch die Möglichkeit, regelmäßig auf Fincas wirklich mitzufahren und da auch zu arbeiten und mit anzupacken und so das wirkliche Landleben kennenzulernen und auch somit ganz viel über die ökologische Landwirtschaft zu lernen.
Was war denn deine, sagen wir mal, größte Herausforderung während des Weltwärtsdienstes?
Also meine größte Herausforderung war auf jeden Fall, mich in das Team der Feria Verde einzuarbeiten und da wirklich auch Aufgaben zu finden und aktiv mitzumachen. Und eine große Hürde war dann die Sprache, also das Spanisch musste erstmal wirklich gelernt werden und dass man das dann auch fließend sprechen kann. Das ist eine große Herausforderung am Anfang.
Und was hat dich besonders beeindruckt?
Positiv überrascht hat mich an meinem Projekt, also der Feria Verde, speziell die Menschen, die ich kennengelernt habe, also so unglaublich engagiert und motiviert. Und vor allem haben die auch schon so viel auf die Beine gestellt und das hat echt bleibenden Eindruck hinterlassen und mich am Anfang auch ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen.
Die Welt hat genug für jedermann, aber nicht genug für jedermanns Gier. Mahatma Gandhi.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Das war die fantastische Bébé mit Se Fue. Wie wir nach den Erzählungen von Lennart, David und Marit bemerkt haben, sind sowohl die Aufgaben als auch die Einsatzorte, in denen die Freiwilligen ihr Jahr verbringen, sehr vielfältig und vor allem unglaublich interessant. Daher sind wir jetzt auch gespannt, von Katja und Dominika zu erfahren, was sie in Costa Rica erlebt haben. Dominika, in welchem Projekt warst du denn angesiedelt?
Ich war in der sozialen Bewegung Tecocos eingesetzt. Das steht für Territorios Costeros Comunitarios. Die Bewegung setzt sich für Landkonzessionen für Bewohnerinnen der Pazifikküste ein. Die Menschen leben schon seit Generationen von und am Meer, obwohl laut nationalem Recht diese Zonen unbewohnt bleiben müssten. Eine Regel, die aber bei touristischen Projekten und überall, wo etwas mehr Geld dahinter ist, auch Ausnahmen findet.
Und was hast du dort gemacht?
Ich habe der Koordination von Tecocos geholfen. Wir haben Treffen, Demonstrationen und Kongresse organisiert und außerdem habe ich Projektanträge geschrieben und beim Fundraising geholfen. Ein wichtiger Punkt war außerdem, die Vernetzung zu unterstützen, damit die einzelnen Koordinatoren und Akteure auch immer miteinander in Kontakt bleiben können. Und auch ein wichtiger Punkt war, die Projekte vor Ort, die einzelnen Küstenregionen vor Ort zu besuchen und die Menschen und ihre Lebenssituation vor Ort an der Küste, zum Beispiel in Samara oder in Ostional, kennenzulernen.
Wo hast du während des Jahres gewohnt?
Ich habe zunächst in Guanacaste auf einer Finca mit zwei anderen Freiwilligen gewohnt. Und das war eines der heißesten Ortschaften in ganz Costa Rica, was ganz interessant war, weil ich im zweiten Halbjahr nach Cartago umgezogen bin, eines der kühlsten Regionen auf 1400 Meter über Normalnull. Und dort habe ich mit einer Gastfamilie oder in einer Gastfamilie gewohnt und noch mit einer anderen Freiwilligen und einer Studentin, die auch am lokalen Tecnológico studiert hat.
Was war denn für dich die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung für mich war, in die interne Kommunikation hereinzufinden. Dafür war ein Grund die neue Sprache, die man erstmal in ihren Facetten verstehen musste, aber auch genauso das Verstehen der Geschichte der Bewegung sowie auch die juristischen und sozialen Zusammenhänge. Und erst danach konnte ich mich tatsächlich auch einbringen und erst dann ist auch so dieses Gefühl da, dass man jetzt wirklich angekommen ist und auch was das machen kann, was man eigentlich wollte.
Was ist dir von deinem Projekt besonders in Erinnerung geblieben?
Beeindruckt hat mich vor allen Dingen die Energie der Bewegung, immer wieder nach Rückschlägen neu aufzustehen und weiterzumachen. Auch wenn das Parlament die Entscheidung über das Projekt wieder vertagt hat, organisieren sich die Mitglieder dennoch neu, packen gemeinsam an und finden Möglichkeiten, die PolitikerInnen anzusprechen. Das geht vor allen Dingen auch über die unterschiedlichsten Kanäle, sei es über WhatsApp, SMS, Anrufe an die PolitikerInnen persönlich oder auch Facebook und E-Mails. Also die ständig andauernde Kommunikation hat mich wirklich auch überrascht und beeindruckt.
Katja, wo hast du deinen Einsatz verbracht?
Ich habe mit der Administration des Waldschutzgebietes Golfo Dulce auf der Halbinsel Osa zusammengearbeitet. In diesem Waldschutzgebiet leben Menschen. Und in den Projekten, in denen ich mitgewirkt habe, geht es im Allgemeinen darum, Wege, Möglichkeiten zu finden, mehr über die Situation der Fauna und Flora in diesem Waldschutzgebiet herauszufinden und zum einen und zum anderen ein nachhaltiges Zusammenleben von Mensch und Natur zu finden, zu fördern und zu entwickeln.
Und welche Rolle hattest du in diesem Zusammenhang?
Die Arbeit war sehr vielfältig. Zum einen habe ich das Projekt eines Arboretums, eines botanischen Gartens für Bäume, organisatorisch und auch praktisch im Feld unterstützt, zum Beispiel bei Pflanzaktionen oder bei weiteren edukativen Veranstaltungen. Ein anderes großes Projekt war Monitoriosa, was ich mitinitiiert habe. Es handelt sich um ein Projekt des partizipativen Monitorings, was im Grunde bedeutet, gemeinsames Beobachten von Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlern, sprich den dortigen Anwohnern oder auch Besuchern, ihrer Umgebung, ihrer Umwelt. Und Ziel ist es, zum einen Daten zu sammeln über die Flora und Fauna, die wichtig sind, um eben Umweltschutzmaßnahmen durchzuführen, aber auch durch dieses Beobachten eine Wiederverbindung von den Anwohnern oder von dem Beobachter mit ihrer Umwelt zu bewirken und somit das Engagement für ihre Umwelt zu stärken. Ganz konkret hieß das im Anfangsstadion, sich mit den lokalen Akteuren, auch Vertretern eben aus der Bevölkerung zusammenzusetzen und darüber zu diskutieren, wie was beobachtet werden soll.
Welchen Herausforderungen musstest du dich während des Jahres stellen?
Für mich war vor allen Dingen herausfordernd, mich in die kulturellen und sprachlichen Begebenheiten einzuleben und erst mit dieser Grundlage nach einer Weile dann wirklich in diesen Austausch zu treten, sowohl auf persönlicher Ebene als eben auch auf Arbeit und mich dann auch mehr einbringen zu können.
Und was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Eine meiner Kenntnisse in Costa Rica, die mich sicherlich in meiner weiteren Tätigkeit im Umweltschutz sehr beeinflussen wird, ist der große Unterschied, der zum Teil in der Arbeit von Umweltschutzorganisationen oder auch gesetzlichen Bestimmungen und der Realität und den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort besteht. Und einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei mir auch die Kreativität und der große Einsatz der Leute, die oftmals mit geringen Ressourcen Projekte anstoßen und realisieren.
Was nimmst du aus diesem Dienst mit? Was bleibt von dir?
Ich nehme mit Möglichkeiten einer anderen Herangehensweise, bezogen auf Leben, bezogen auf Arbeiten, andere Sichtweisen. Für mich persönlich im Bereich Naturschutz auch diese Idee der Teilhabe der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen, aber eigentlich auch nicht nur im Umweltschutz, sondern auch generell an Projekten, dass man eben die Bevölkerung, die das dann betrifft, mit einbezieht. Und was von mir bleibt, ich konnte hoffentlich meine Dankbarkeit vermitteln gegenüber den Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich in diese Kultur eingeführt haben, gegenüber der Familie vor allen Dingen, in der ich gelebt habe, die mich aufgenommen haben wie ein Mitglied der Familie, als auch meine Dankbarkeit gegenüber den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir die Situation vor Ort erklärt haben, genau, und die mich halt unterstützt haben bei meiner Arbeit.
Neue Perspektiven, neue Denkweisen, neue Handlungsansätze. Das nehmen die Freiwilligen mit zurück nach Deutschland. Und viele Bäume und viel Dankbarkeit hinterlassen sie in Costa Rica. Bevor wir in der zweiten Hälfte unserer Sendung auch von Bruno und Philipp hören werden, was sie mit Weltwärts erlebt haben, gibt es mehr Musik mit Les Passants von Sass und anschließend die Öko-News mit Alina.
Radio Rainbow.
Die Ökonachrichten.
Weltweit wärmster Januar seit Aufzeichnungsbeginn. Die weltweiten Temperaturrekorde setzen sich fort. Nach dem Rekordjahr 2015 ist auch 2016 überdurchschnittlich warm gestartet. Der Januar war nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Temperatur habe 1,04 Grad Celsius über dem Durchschnitt aller Januaraufzeichnungen des 20. Jahrhunderts gelegen, teilte die NOAA in Washington mit. Demnach war der Januar 2016 bereits der 9. Monat in Folge, in dem ein neuer Temperaturrekord aufgestellt wurde. Der Rekord geht vor allem auf besonders hohe Temperaturen über der Meeresoberfläche zurück. Demnach lag die durchschnittliche Temperatur dort um 0,86 Grad Celsius über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Die arktische Eisfläche war nach NOAA-Angaben so klein wie noch nie zuvor in einem Januar seit Beginn exakter Messungen 1997. Und zwar 7,1% kleiner als im Januardurchschnitt 1981 bis 2010. Wildnis in Deutschland. Je wilder, desto lieber. So mögen 2 von 3 Deutschen die Natur. Und die finden ab sofort mit der Webseite www.wildnis-in-deutschland.de eine neue virtuelle Heimat, die Argumente, Hintergründe und Materialien zum Thema Wildnis an einer Stelle bündelt. Getragen wird das Kooperationsprojekt von 16 Naturschutzorganisationen, die einen sachlichen Beitrag zur Wildnisdebatte in Deutschland bieten und der Wildnis in Deutschland mehr Rückenwind verschaffen wollen. Wer also Interesse an fundierten Texten, hochwertigen Bildern und einer Zitatesammlung und einem guten Hintergrundmaterial hat, der findet alles auf www.wildnis-in-deutschland.de. Ölkatastrophe im Amazonas-Regenwald. Aus mehreren Pipeline-Lecks tritt in Peru Rohöl aus und verschmutzt Teile des Amazonas-Regenwaldes und den Lebensraum von rund 8000 indigenen Einwohnern. Die peruanische Regierung hat inzwischen den Notstand ausgerufen, da die Trinkwasserversorgung nicht mehr gewährleistet ist und schon zahlreiche Fische und Krokodile verendet sein sollen. Bereits vor über 3 Wochen war es im nördlichen Peru zu den Unfällen mit dem Rohöl gekommen. Doch erst die Proteste der indigenen Organisation AIDESEP sorgen dafür, dass die Ölkatastrophe an die Öffentlichkeit gelangte und von den zuständigen Politikern ernst genommen wurde. AIDESEP fordert, dass die verantwortliche staatliche Ölfirma Petroperú die volle Verantwortung für die Ölkatastrophe übernimmt. Die Ursachen der Pipeline-Lecks sind umstritten. Die Betreiberfirma macht einen Erdrutsch für die erste Bruchstelle verantwortlich. Die Organisation AIDESEP bezweifelt dies hingegen und glaubt nicht daran, dass die 2 weiteren Risse rein zufällig entstanden seien. Vielmehr verurteilt sie den schlechten Zustand der gesamten Ölpipeline. Pilz bedroht heimische Eschen. Seit wenigen Jahren wird die Esche, nach Buche und Eiche die dritthäufigste Laubbaumart in Deutschland, durch eine Pilzerkrankung geschädigt. Inzwischen sind über 90% der Eschen erkrankt. Betroffene Bestände müssen oftmals aus Sicherheitsgründen eingeschlagen werden. Dabei galt die Esche noch bis vor wenigen Jahren wegen ihrer Trockenheitstoleranz, ihrer Anpassungsfähigkeit auf unterschiedlichsten Standorten und der guten Holzeigenschaften als Zukunftsbaumart im Klimawandel. Heute ist sie das Sorgenkind Nummer 1 der Forstleute. Auf längere Sicht könnten durch das Eschentriebssterben alle Eschenwälder verloren gehen. Wenn große Bäume ihre Stabilität verlieren und ohne Vorwarnung umfallen, könnten auch Menschenleben in Gefahr sein. Deshalb müssten die Forstbehörden vor Ort oft rasch handeln. Dies könne in Ausnahmefällen auch starke Eingriffe in das Waldbild erfordern. Verursacher ist der invasive Pilz Hymenoxyphus fraxineus, auf Deutsch falsches weißes Stängelbärchen genannt. Es stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde in Europa 1995 das erste Mal in Polen beobachtet. Im Sommer produziert der Pilz gewaltige Mengen an Sporen, die mit dem Wind verfrachtet werden und so auf die Blätter der Eschen gelangen können. Von hier aus dringt der Pilz über die Blattstiele bis in die Triebe vor, die daraufhin absterben. Die Bäume reagieren mit Ersatztrieben und geraten langfristig in eine Abwärtsspirale der Lebenskraft bis hin zum Absterben der Bäume. Bezeichnend ist, dass augenscheinlich gesunde Bäume plötzlich umfallen, was an die Forstbetriebe, die für die Standsicherheit Sorge tragen müssen, erhebliche Probleme bereitet.
Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal Danke sagen für die zahlreichen Sach- und Geldspenden und Fördermitgliedsbeiträge, die wir in den letzten Monaten von Ihnen bekamen. So I say thank you.
Und wenn Sie noch etwas übrig haben für uns, dann melden Sie sich doch unter 480 2851. Mehr Infos gibt's auch im Internet unter www.lora924.de.
Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf Lora 924 mit Pro Regenwald und unseren Weltwärtsrückkehrerinnen, die uns heute von ihrem Einsatz in Mittelamerika berichten. Vor den Öko-News haben uns David, Lennart, Marit, Katja und Dominika von ihrem Freiwilligendienst in Costa Rica erzählt. Hier bei mir sind nun auch noch Philipp und Bruno und wir freuen uns, auch zu erfahren, wie die beiden ihren Einsatz verbracht haben. Philipp, wo in Costa Rica hast du dein Weltwärtsjahr verbracht?
Meine Organisation heißt Fede Agua, setzt sich aus Foro Ecumenico del Desarrollo Alternativo de Guanacaste zusammen. Übersetzt heißt das ein ökumenisches Forum für die alternative Entwicklung Guanacastes. Guanacaste ist die Region in der nördlichen Pazifik-Halbinsel Costa Ricas, wo auch meine Organisation angesessen ist und die setzt sich hauptsächlich für die Förderung der lokalen Landwirtschaft in Guanacaste ein.
Worin bestand denn deine Arbeit in diesem Projekt?
Eine meiner Hauptaufgaben war die praktische Arbeit auf der Finca, zusammen meistens mit meinem Mitfreiwilligen und meinem Chef. Wir haben viele Möbel, also Tische gebaut, als auch Häuser wieder auf Vordermann gebracht. Dazu war eine Hauptaufgabe auch das Intakthalten der Finca, sprich viel sauber machen, viel putzen und aufräumen. Und zu guter Letzt war noch eine wichtige Aufgabe, ein Workshop für Agroforstsysteme, den wir im August gehalten haben, mit Teilnehmern aus Costa Rica und Nicaragua zu koordinieren.
Kannst du uns deine Wohnsituation beschreiben?
Ich habe in Guanacaste in der Nähe von Nicoya, einer Stadt mit knapp 15.000 Einwohnern, in einer ziemlich heißen Gegend gewohnt. Ich habe noch zusammen mit einem anderen Freiwilligen quasi eine Wohngemeinschaft gebildet für knapp 10 Monate. Danach kam noch eine andere Freiwillige zu uns und haben dort hauptsächlich mit unserem Chef gearbeitet. Wir wurden jeden Abend und jeden Morgen von den Brüllaffen.
Welchen Herausforderungen standest du im Laufe des Jahres gegenüber?
Eine der größten Herausforderungen für mich war das Arbeiten mit einem sehr wechselhaften Chef und vor allen Dingen auch das Zusammenleben mit meinem anderen Freiwilligen, was ich da schwierig gestalte, dass wir komplett verschiedene Charaktere sind, aber am Schluss gut gemeistert haben.
Was hat dich ganz besonders beeindruckt?
Überrascht hat mich, dass bei uns auf der Finca alle Probleme, die eigentlich aufgetaucht sind, relativ schnell angegangen wurden, zumindest versucht wurden, gelöst zu werden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man als Team arbeitet, ziemlich oft eine zumindest vorübergehende oder teilweise auch dauerhafte Lösung für eben diese Probleme finden kann. Wir hatten zum Beispiel bei uns in der Region große Probleme mit der Wasserversorgung und in Deutschland hätte man zum Beispiel einfach nur einen Klempner gerufen, aber bei uns wurde dann einfach geguckt, was für Rohre brauchen wir, was können wir da installieren und am Schluss wurde dann mit 5 Mann ein komplett neues Wassersystem bei uns auf der Finca installiert, das eben jetzt die Wasserversorgung für die künftigen Jahre garantiert. Und bleibenden Eindruck hat bei mir vor allen Dingen die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen vor Ort hinterlassen. Es ist einfach so schön, so oft in lächelnde Gesichter zu schauen, aber auch die Gelassenheit, dass man bei eventuellen Schwierigkeiten nicht direkt hektisch wird, sondern erstmal in Ruhe betrachtet, was können wir tun und generell im Leben mehr Geduld aufbringt.
Welche Spuren hat der Einsatz bei dir hinterlassen? Und welche hinterlässt du in deinem Projekt?
Was mich auch geprägt hat, ist die Liebe zu den verschiedenen Kulturen in Mittel- und Südamerika. Und ich kann mir gut vorstellen, nochmal einmal in diese Region zurückzukehren. Nicht nur wegen der wunderschönen Natur, sondern auch wegen den super, super lieben Leuten vor Ort. Und von mir selber bleibt hoffentlich meine Arbeit da. meine Energie, die ich in das Projekt des Agroforst-Systems auf Fede Agua gelassen habe, also hoffentlich einige Aspekte von mir in den Herzen der Leute, die ich dort kennengelernt habe.
Bruno, erzähl uns doch, wo du genau dein Jahr verbracht hast.
Ich habe mit der Kooperative Cotra Osa in der Nähe von der Halbinsel Osa zusammengearbeitet, die sich momentan mit dem dortigen Landrechtskonflikt auseinandersetzen. In Zukunft soll ein Markt aufgebaut werden, um den Kleinbauern dort zu helfen.
Welche Aufgaben hattest du dort?
Meine Hauptaufgabe bestand darin, auf der Finca, die zu der Kooperative Cotra Osa gehört hatte und immer noch gehört, ein Haus zu bauen, um die Wohnsituation der kommenden Freiwilligen zu ermöglichen. Natürlich habe ich während dieser Zeit auch sehr viel auf dem Land gearbeitet und sehr viel gelernt.
Wo und wie genau hast du denn gewohnt?
Ich habe im Süden Costa Ricas gewohnt, zwischen Bergen und Mangrovengebiet in dem Delta des Flusses Terraba. In einer Gastfamilie auf einer kleinen Finca, die der Kooperative Cotra Osa zugehört hat. Und immer noch zugehört. Und es gab unglaublich leckeres Gallo Pinto.
Was waren deine größten Herausforderungen?
Für mich war es anfangs sehr schwer, als ich in mein neues Projekt kam und mein Projektleiter mir sagte, dass er keine Arbeit für mich hat und ich vollkommen ohne Spanischkenntnisse mir selbst ein neues Projekt suchen musste.
Und was hat dich ganz besonders beeindruckt?
Für mich hat vor allem die Ruhe und die Gelassenheit, mit der die Menschen in Costa Rica Probleme bewältigt haben und in den Tag hineingelebt haben, einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen.
Was kannst du aus diesem Jahr mitnehmen? Was bleibt von dir?
Mitgenommen habe ich vor allem die Liebe zu dem Leben ohne Scheiß.
Überragend!
Ja, und da gelassen habe ich ganz konkret ein Haus für kommende Freiwillige, damit die da wunderbar leben können und arbeiten können und tolle neue Projekte starten können.
Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns auf diesem Wege an euren spannenden Erlebnissen in Costa Rica teilhaben lasst. Man kann sich durchaus vorstellen, dass der Weltwärtseinsatz für euch allesamt eine sehr intensive Erfahrung war. Sicherlich nicht immer einfach, aber gleichzeitig auch kostbar und sehr bereichernd für euren weiteren Lebensweg. Erlebnisse dieser Art erweitern den Horizont und zeigen uns völlig andere Lebensrealitäten. Man lernt globale Zusammenhänge und Abhängigkeiten besser verstehen und hat damit die Möglichkeit, seinen eigenen Lebensstil hier in Deutschland neu zu bewerten und auch zu gestalten. Im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir über eine Facette des sogenannten modernen Lebensstils sprechen, dem viele Menschen in Deutschland und der Welt in den vergangenen Jahren vermehrt nachgehen, nämlich Coffee to go. Zuvor aber hören wir Mo Kenny mit dem Song Eden. Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald. Im zweiten Teil unserer Sendung soll es nun noch um das Thema Coffee to go gehen. Es ist kaum noch wegzudenken aus vielen Städten weltweit. Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen beim Bäcker holen. Natürlich im Pappbecher. Allein in Deutschland werden jährlich insgesamt 2,8 Milliarden Becher verbraucht. Das sind 320.000 Pappbecher pro Stunde. Und niemand scheint sich wirklich über dieses Ausmaß bewusst zu sein und darüber, woher die Mengen an Bechern eigentlich kommen und welche Ressourcen dafür benötigt werden. Bei mir zu Gast ist heute Martin von Pro Regenwald, der sich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat und uns ein wenig mehr darüber erzählen kann. Ich habe ja gerade die Zahlen für Deutschland schon genannt. Martin, ist Coffee to go denn nur ein Phänomen in Deutschland oder werden auch in anderen Ländern so viele Einwegbecher benutzt?
Ja, das Problem mit den Einwegbechern, das gibt es natürlich nicht nur in Deutschland. Das ist ein Europa- oder weltweites Phänomen. Also du hast die Zahlen genannt, in Deutschland sind es jährlich 2,8 Milliarden Becher. Das sind, du hast auch gesagt, 320.000 pro Stunde oder eben 7,6 Millionen Einwegbecher, die pro Tag in Deutschland verwendet und weggeworfen werden. Und die Tendenz ist weiterhin steigend. Wenn man sich jetzt in Europa anguckt, sind die Zahlen für verschiedene Länder ähnlich. Erstaunlicherweise nicht in Italien, weil die ein bisschen eine andere Kaffeetradition haben und sich zum Kaffeetrinken gerne hinsetzen. Da gibt es Coffee to go noch nicht so oft und so viel. Die Zahlen für die USA sind natürlich nochmal ganz andere. In den USA gibt es auch nach wie vor das Phänomen, dass es sehr viele Styroporbecher gibt. Und in den letzten Jahren haben die Amerikaner ungefähr 25 Milliarden Styroporbecher pro Jahr verwendet und ungefähr gleich viele Pappbecher.
Seit ein paar Jahren fällt die Nutzung von Coffee-to-go-Bechern in den Städten, Zügen, eigentlich überall, immer mehr auf. Wie kam es denn dazu, dass auf einmal alle aus Einwegbechern trinken?
Ja, du hast recht. Man könnte tatsächlich meinen, dass Coffee-to-go und Einwegbecher eher eine neuere Erscheinung sind, die es erst seit ein paar Jahren gibt. Wenn man sich aber die Geschichte anschaut, dann sieht man, dass Pappbecher oder Einwegbecher seit jetzt rund 100 Jahren im Einsatz sind. Nach dem Ersten Weltkrieg, als weltweit die spanische Grippe gewütet hat, wurden in den USA Papierbecher ganz, ganz modern und schick, weil man eben nicht mehr mit anderen gemeinsam aus einem Becher oder aus einer Tasse trinken wollte. Und so hat sich das dann eben entwickelt. In den 30er Jahren wurden dann immer modernere und ausgefeiltere Designs patentiert. Und insbesondere in den 1950er und 60er Jahren kamen dann auch noch neuere Erfindungen dazu, wie der Styroporbecher, der dann den Papierbecher mehr oder weniger abgelöst hat. Es wurden für die Deckel entsprechende Öffnungen entwickelt. Es entstanden die ersten Läden in den USA, die explizit Coffee-to-go angeboten haben. Die Autoindustrie hat sogar darauf reagiert und hat einen Becherhalter fürs Auto entwickelt. Und als dann in den 80er Jahren die Umweltbewegung sich mit dem Styroporbecher beschäftigt hat und eben die Erkenntnis gereift ist, dass Styroporbecher eben nicht gut für die Umwelt sind, wenn sie überall rumliegen und nur schwer verrotten, kam dann das Comeback des Papierbechers. Und durch eine große Kaffeehauskette hat er dann auch weltweit wieder Verbreitung gefunden. Und seit ein paar Jahren ist es dann eben nur noch so, dass in Europa Coffee-to-go ja mehr oder weniger zum modernen städtischen Lebensstil gehört und immer mehr Verbreitung findet. Selbst die kleinste Bäckerei hat inzwischen ihren eigenen Coffee to go. Und so ist es eben entstanden, dass mehr und mehr Einwegbecher nicht nur in Mülleimern, sondern in Parks, auf Wiesen, in U-Bahnen, überall inzwischen zu finden sind.
Der Name Einwegbecher sagt's ja schon, nach einmaliger Verwendung wird er weggeworfen. Wie sind denn die Umweltauswirkungen so eines Bechers?
Naja, wie der Name schon sagt, ist ein Einwegbecher zur einmaligen Verwendung vorgesehen, dann wird er weggeworfen. Die durchschnittliche Verweildauer eines Pappbechers beträgt im Moment 15 Minuten, dann wird er eben in den Müll geworfen. Und so stapeln sich in Deutschland jährlich allein durch Einwegbecher ein Berg von über 40.000 Tonnen Abfall zusammen. Der Becher wird auch nicht einfach oder wird auch nicht richtig recycelt, weil er durch seine Beschichtung auf der Innenseite eigentlich in den Plastikmüll gehört. In der Regel landet er aber einfach im Restmüll und wird deswegen eben nicht recycelt, sondern schlichtweg verbrannt. Er hat auch deswegen einen hohen großen ökologischen Fußabdruck, weil er auch nicht aus Recyclingmaterial hergestellt wird, sondern eben aus Frischfaserpapier. Das heißt, in Deutschland für Pappbecher in Deutschland werden jährlich 43.000 Bäume gefällt. Über 1,5 Milliarden Liter Wasser werden dafür benötigt. Und dazu kommt natürlich, dass selbst der Pappbecher nicht nur aus Pappe besteht, sondern auch noch einen Kunststoffanteil hat. Also einerseits natürlich durch den offensichtlichen Deckel werden jährlich 11.000 Tonnen Kunststoff allein für Einwegbecherdeckel verwendet. Und der Pappbecher selbst ist dann auf der Innenseite eben noch mit eine Polyethylenbeschichtung überzogen und auch dafür wird eben nochmal Plastik benötigt. Allein für diese Einwegbecher werden deswegen rund 22.000 Tonnen Rohöl benötigt. Also man sieht, der ökologische Fußabdruck des Pappbechers oder des Einwegbechers ist relativ groß und schon allein deshalb empfiehlt es sich, auf eine Alternative umzusteigen.
Und was kann man denn dagegen machen? Kann ich als Einzelne zur Verbesserung der Situation irgendwie beitragen?
Ja, natürlich kann man als Einzelner schon was dagegen machen. Also die Deutschen trinken laut Statistik 160 Liter Kaffee pro Jahr und davon rund 8 Liter allein in Form von Coffee to go. Das macht dann pro Kopf rund 32 Bechern. Und wenn man stattdessen sich einen Mehrwegbecher zulegt, den mit ins Café nimmt und sich seinen Kaffee da reinfüllen lässt, spart man eben tatsächlich schon enormen Abfall ein. Zusätzlich gibt es tatsächlich Cafés, die einem den Becher dann nicht in Rechnung stellen und 20 bis 30 Cent das Ganze weniger kostet, wenn man mit der eigenen Tasse kommt. Also es ist durchaus möglich, dass man sich da einschränkt. Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt aus München spreche, Initiativen wie Coffee to go again. Es gibt Cafés, Bäckereien, die einen entsprechenden Aufkleber im Fenster haben. Und wenn man da eben mit dem eigenen Becher kommt, dann sind die da begeistert und freuen sich, weil sie eben auch zur Müllvermeidung beitragen. Es gibt aber auch Initiativen von Städten, also die Stadt München hat natürlich auch das Problem, dass sie entsprechend viel Müll hat. In München allein sind es täglich 257.000 Becher, die als Müll anfallen. Und weil es leider rechtlich nicht möglich ist, in München eine Sondergebühr zu erheben auf die Becher, der Stadtrat hatte das vor. Sie wollten 20 Cent pro Becher Gebühr auf Einwegbecher erheben. Machen die Stadtwerke jetzt im Moment oder die Abfallwirtschaftsbetriebe gerade Werbung für verschiedene Initiativen zum Mehrweg, unter anderem schon das angesprochene Coffee to go again. Die Stadt Berlin prüft beispielsweise eben gerade auch eine Sondergebühr auf Einwegbecher. Dort scheint es rechtlich möglich zu sein, das umzusetzen. Also es gibt tatsächlich Initiativen. Als Positivbeispiel wird immer wieder herangezogen, dass es zum Beispiel auch auf Plastiktüten in einigen Ländern oder Städten solche Sondergebühren schon gibt und dadurch eben der Verbrauch an diesen Einwegprodukten massiv zurückgegangen ist. Und bei Einwegbechern wäre das eben auch empfehlenswert, dass man als Einzelner was dagegen tut und auf Mehrweg umsteigt, aber die Städte können da durchaus auch aktiv werden und natürlich auch die Läden, die entsprechenden Kaffee oder Getränke in Bechern anbieten, können ihre Kunden durchaus auch dazu anhalten, eigene Tassen mitzubringen.
Der höchste Grad von Ungerechtigkeit ist geheuchelte Gerechtigkeit. Platon.
Lora München, das alternative Radio. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Das waren Satur mit Here Comes the Love. Und wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und dem Thema Coffee to go. Nach allem, was wir von Martin erfahren haben, ist klar geworden, dass das Coffee to go Konzept, wie es derzeit umgesetzt wird, sehr zulasten unserer Ökosysteme geht und die Menge an Abfall, die dabei produziert wird, schier unglaublich ist. Wir würden gerne von euch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, was denkt ihr über Coffee to go? Wie oft nutzt ihr dieses Angebot? Und trinkt ihr aus Pappbechern oder habt ihr eure eigenen, wiederverwendbaren Becher dabei? Schaut doch auf unserer Homepage www.pro-regenwald.de vorbei und kommentiert unseren Beitrag zum Thema. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion. Und wer sich weiter informieren möchte, dem sei gesagt, dass Martin von Pro Regenwald in der kommenden Woche einen Vortrag über das Thema Coffee to go halten wird. Mehr dazu jetzt in den Veranstaltungstipps mit Linnea.
Veranstaltungstipps. Nächste Woche ist es wieder soweit. Wie jeden Monat können sich Interessierte bei Pro Regenwald über unsere Arbeit informieren und einen Einblick erhalten, aktuelle Themen diskutieren sowie herausfinden, wie sie sich selbst einbringen können. Termin ist Dienstag, der 1. März um 19 Uhr. Nähere Informationen gibt es auch unter www.pro-regenwald.de. Wem der nächste Dienstag eher ungelegen kommt, kann unseren Infostand beim diesjährigen Heldenmarkt besuchen und sich dort informieren, sich unterhalten, Holzarten raten und in einem Vortrag von Pro Regenwald alles Wissenswerte über Coffee to go und die Auswirkungen von Pappbechern auf den Wald erfahren. Der Heldenmarkt findet am Wochenende des 5. und 6. März ab 10 Uhr im MVG-Museum statt. Der Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens ist seit Jahren geprägt durch das Spannungsfeld zwischen den durch die brasilianischen Regierung vorangetriebenen großindustriellen Entwicklungsvorhaben wie Straßen- und Staudammbau und der dort lebenden traditionellen Bevölkerung. Diese Politik provoziert bis heute blutige Landkonflikte. Am Rio Tapajós, einem Zufluss des Amazonas, sollen jetzt 7 Staustufen gebaut werden. Der größte Staudamm wird 53 Meter hoch und über 7 Kilometer lang sein. Bedroht davon sind mehrere Gemeinden und das indigene Volk der Munduruku. Über die Auseinandersetzung berichtet Egidio Alves Samboy aus Brasilien in der Veranstaltung Menschenrechte kontra Staudämme. Wer gewinnt, wer verliert? Am Mittwoch, den 9. März ab 19 Uhr im Eine Welthaus München.
Damit kommen wir nun zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich noch einmal bei euch, Marit, Lennart, David, Dominika, Katja, Philipp und Bruno, für die spannenden Einblicke in eure Erfahrungen als Weltwärtsfreiwillige in Mittelamerika. Auch bei Martin bedanke ich mich ganz herzlich für den interessanten Input zum Thema Coffee to go. Ich bin sicher, wir werden an diesem Thema noch dranbleiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Nächste Woche wieder Ökomagazin Rainbow hören und öffentlich fahren. Natürlich mit dem Handyticket der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.